Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerIn einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir sprechen heute über die Kommunalwahl in NRW und wollen dabei vor allem auf das Ruhrgebiet schauen und drei Fragen stellen, die weit über diese Region hinausgehen. Ist die AfD endgültig im Westen angekommen? Ist sie jetzt sowas wie die neue Arbeiterpartei? Und wie kann die SPD eigentlich noch erfolgreich sein? Mein Name ist Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind hier
Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro der Taz und berichte über die SPD und unter anderem das Kanzleramt.
David Joswig, auch im Parlamentsbüro und zuständig für die AfD unter anderem.
Und zugeschaltet aus Bochum ist uns Andreas Wiputter, unser NRW-Korrespondent. Hallo Andreas.
Hallo.
Ja, wir beschäftigen uns hier im Bundestag eigentlich ziemlich selten mit Kommunalwahlen. Heute machen wir es doch. Und es liegt nicht nur daran, dass NRW so ein großes Land ist, das bevölkerungsreichste Bundesland mit 18 Millionen EinwohnerInnen und die Kommunalwahl dort in diesem Jahr nach der Bundestagswahl eigentlich die einzig große Wahl ist, sondern auch, weil es insbesondere im Ruhrgebiet Tendenzen gibt, die weit über diese Region hinaus wichtig sind und mit denen wir uns beschäftigen sollten. Wir wollen heute nicht so sehr über die CDU reden. Das machen wir ja sonst ganz oft, wenn es um das Verhältnis der großen Parteien zur AfD geht, sondern mal die SPD in den Blick nehmen. Ich will aber trotzdem gerne mit einem Zitat von dem Ministerpräsidenten von der CDU, Hendrik Wüst, anfangen. Die CDU liegt ja mit 33,3% klar vorne, damit deutlich über dem Bundestrend, was für Wüst ja wichtig ist in seiner Konkurrenz zum Kanzler Friedrich Merz. Und die CDU hat auch im Vergleich zur letzten Kommunalwahl vor 5 Jahren eigentlich nur sehr leicht verloren. Wüst hat am Sonntagabend trotzdem gesagt, das Ergebnis kann uns nicht schlafen lassen. Wie schläfst du denn so seit Sonntag, Andreas? Ist das Ganze sehr besorgniserregend?
Finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich schlafe sehr gut, danke. Ich habe den Eindruck, es ist maximal ein blaues Auge. Ich hatte es schlimmer erwartet. Ich schlafe eigentlich ganz gut, ja.
Die SPD hat ja mit 22,1% ihr historisch schlechtestes Ergebnis in ihrem einst wichtigsten und stabilsten Bundesland geholt. Bärbel Baas, SPD-Chefin oder Co-Chefin, selbst aus Duisburg und inzwischen Arbeits- und Sozialministerin, hat trotzdem so sinngemäß gesagt, und es geht ein bisschen in die Richtung, was Andreas jetzt schon gesagt hat, naja, ein Desaster ist es nicht, aber ist die Lage der SPD in NRW nicht eigentlich schon seit langem ein Desaster, Anna?
Ja, ich glaube, der SPD an sich geht's nicht gut, in NRW geht's ja auch nicht gut und insofern hat man sich so ein bisschen im Desaster eingerichtet. Also der ganz große Absturz ist ausgeblieben. Man ist eher noch so ein paar Prozentpünktchen nach unten gesackt von einem niedrigen Niveau auf ein noch niedrigeres Niveau und trotzdem, Stichwort über dem Bundestrend, auch in NRW ist die SPD mit 22% weiter deutlich über dem Bundestrend. Insofern hätte schlimmer kommen können, ne?
Wüst und Baas haben es ja beide auf das AfD-Ergebnis bezogen. Gareth, was sagst du zu diesem Ergebnis der AfD?
Naja, die AfD versucht es als blaue Welle zu vermarkten und schürt Allmachtsfantasien und versucht auch so einen Nimbus der Unbesiegbarkeit aufzubauen. Und gleichwohl hat man sehr deutlich gesehen, dass das eben nicht stimmt. Es war keine blaue Welle. Die hatten sich deutlich mehr versprochen. Die hatten jetzt auf 20% landesweit gehofft. Die hatten gehofft, einzelne Kommunalwahlen als stärkste Partei rauszugehen, unter anderem in Duisburg und Gelsenkirchen. Das hat alles nicht geklappt. Dennoch muss man natürlich konstatieren, dass auch die AfD mittlerweile im Westen in bestimmten Wählerschichten weitgehend normalisiert ist, beziehungsweise, dass sie Werte erreicht, die sie vor, sagen wir, rund 8 Jahren in Ostdeutschland hatte.
Wo war die AfD denn besonders erfolgreich?
Besonders erfolgreich ist sie in den Regionen, wo es große Probleme mit dem Strukturwandel gibt. Also jetzt im Ruhrgebiet zum Beispiel, im nördlichen Teil des Ruhrgebiets. Man sagt ja bei der A40, die ja, glaube ich, mitten durchs Ruhrgebiet verläuft, diese Autobahn, dass der nördliche Teil darüber, wo es in tieferen Schichten Steinkohle gab, dass da besonders spät noch Steinkohle abgebaut wurde und dass diese Regionen besonders viel Probleme hatten mit dem Strukturwandel. Und überall dort, wo das große Probleme bereitet hat, beziehungsweise bis heute bereitet, ist die AfD stark. Also vor allen Dingen ärmeren Städten, wo man wenig Investitionen auf die Straße bekommen hat, wo Häuser verfallen, wo es einfach so ein Gefühl gibt von, hier tut sich nichts.
Die A40 gilt hier in Nordrhein-Westfalen als Sozialäquator. Also Soziologen sagen, die A40 ist der Sozialäquator des Ruhrgebiets. Heißt, alles, was nördlich ist, hat strukturelle Probleme. Der Süden steht natürlich viel, viel besser da. Also man kann den Erfolg der AfD nicht über das ganze Ruhrgebiet ausbreiten, sondern man muss sich klar machen, wir reden wirklich über strukturell benachteiligte Stadtteile. Also auch wirklich Teile von Städten. Die sind ja gespalten. Also ob man sich jetzt Essen anschaut oder Dortmund oder Duisburg oder Gelsenkirchen, man kann schon sagen, der Süden ist strukturell immer reicher und die Probleme auch mit Armut, die liegen im Norden.
Wenn wir mal bei den Städten bleiben, die du jetzt zum Teil schon gesagt hast, Andreas, die AfD, es geht ja ganz konkret um die Stichwahlen erstmal, wenn wir das zuerst nehmen, in Duisburg, Gelsenkirchen und Hagen. Da ist die AfD in den Stichwahlen zur Oberbürgermeisterwahl. In Duisburg und Gelsenkirchen gegen die SPD, in Hagen gegen die CDU. Wie ist denn die Lage genau in diesen Städten, Andreas?
Ja, also in Gelsenkirchen hat die SPD bei der Ratswahl 30% bekommen, 30,4. Die AfD liegt ganz, ganz knapp dahinter, 29,9. Das ist also die Stadt, wo die AfD wirklich Chancen gehabt hätte, stärkste Fraktion im Rat zu werden und das wirklich nur ganz knapp verpasst hat. In Duisburg ist die Situation ein bisschen andere. Da liegt die AfD bei 21%, die SPD bei 32%. Wichtig sind aber natürlich auch die Wahlen des Oberbürgermeisters. Und da ist es so, dass in Duisburg Sören Link, der Sozialdemokrat, 46% im ersten Wahlgang bekommen hat und Carsten Groß von der AfD nur 19%. Die Stichwahlen stehen ja in 2 Wochen an, also am 28. September. Das heißt also, in Duisburg gehe ich davon aus, dass da Sören Link auf jeden Fall gewinnen wird. Spannender ist es in Gelsenkirchen. Da hat die Sozialdemokratin Andrea Henze 37% bekommen. Norbert Emmerich, relativ unprofiliert, unbekannt von der AfD, 29,8, also fast 30%. Dennoch gehe ich auch davon aus, dass in Gelsenkirchen die Sozialdemokratin gewinnen wird.
Genau, Anna, du warst ja mit der Andrea Henze in Gelsenkirchen unterwegs. Wie ist denn da die Lage? Also wie lässt sich das erklären, dass die AfD da so gut abgeschnitten hat?
Na, ich habe ja auch mit Leuten vor Ort gesprochen, auch mit Leuten, die, also konkret mit einem, der auch gesagt hat, er wählt die AfD. Und mein Eindruck war schon, dass die Bundespolitik da ganz klar die Wahlentscheidung auch beeinflusst hat. Also das Gefühl, mein Arbeitsplatz steht auf der Kippe, ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Und irgendwie muss jetzt mal was passieren, und zwar bei Energiepreisen zum Beispiel, aber auch, er nannte konkret Verbrennerautos, das muss weg, das Verbrenner aus. Und das sind ja alles Sachen, für die ist keine Kommunalpolitik zuständig, die kümmert sich nicht um Energieversorgung, auch nicht um Flottengrenzwerte und so weiter. Das ist ja Politik, die auf EU-Ebene zum Teil entschieden wird. Aber dieses Gefühl, die eigene Lage ist unsicher. Und die Parteien hier vor Ort, die können mir nicht weiterhelfen. Und jetzt muss mal irgendeine Alternative her, auch wenn diese Alternative, das hat er selber so eingeschätzt, nicht die besseren Lösungen hat. Aber einfach bloß so nach dem Motto, wir haben keine Chance, also nehmen wir das nächste Übel. Das war so ein Gefühl, was der ausgestrahlt hat. In Gelsenkirchen kommt noch hinzu, die hatten große Herausforderungen in den letzten Jahren, vor allen Dingen mit Armutsmigration. Das ist eine Stadt, die hatte viel Leerstand auch. Und da haben sich tatsächlich so Strukturen etabliert, wo Leute ganz gezielt, vor allen Dingen aus Bulgarien und Rumänien, abgeworben wurden oder in Häuser verfrachtet wurden, wo eigentlich man nicht wohnen konnte, ja, also sogenannte Schrottimmobilien. Und da wurden die dann quasi nach Gelsenkirchen verfrachtet, angemeldet beim Arbeitsamt, irgendein fingierter Arbeitsvertrag wurde untergeschoben. Ich glaube, die Grenze liegt ja bei, 125 € oder so, also oder 175, also Arbeitsvertrag. Und dann haben diese Hinterleute auch noch dann die Sozialhilfe kassiert. Ja, also und zurzeit leben wohl noch rund 13.000 Menschen aus Rumänien und Bulgarien, das sind auch viele Roma und Sinti darunter, in Gelsenkirchen. Und das Stadtbild hat sich in Teilen dadurch auch verändert. Also es ist wesentlich mehr Müll geworden. Man sieht, es sind arme Leute auch auf der Straße zu sehen. Und mir haben Leute gesagt, mit denen ich da unterwegs war, also Sozialdemokraten, also die Menschen wünschen sich einfach nur Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung zurück. Und die stimmen jetzt nicht unmittelbar für die AfD, aber die stimmen halt einfach gegen die anderen Parteien und sagen, jetzt muss ich mal was ändern. Das ist auch so ein Ruf, macht endlich was. Und es passiert auch was, ja. Aber das ist, kommt halt bei den Leuten im Alltag erstmal nicht unmittelbar an.
Andreas, wie erlebst du das in Gelsenkirchen?
Ich erlebe das so, dass die Stadt natürlich wirklich extremst gebeutelt ist von dem Ende von Kohle und Stahl. Das sieht man auch an der Einwohnerentwicklung. Also 1960 lebten in Gelsenkirchen ungefähr 390.000 Leute. Aktuell sind es noch ungefähr 270.000. Das ist ein Drittel der Bevölkerung, die verschwunden ist. Und das macht natürlich was mit dem Stadtbild. Also man hat einfach zu viele Häuser verfallen, deshalb diese billigen Wohnungen. Und die Armutsmigration, gerade aus Südosteuropa, Bulgarien, Rumänien, die trifft das Ruhrgebiet ja schon seit Jahrzehnten oder seit mindestens 10 Jahren. Und das ist ja kein Gelsenkirchener Phänomen, das gibt es genauso in Duisburg oder in Dortmund. Ich denke, das Problem ist, dass da sozusagen sehr, sehr große Armut aus Südosteuropa auf Armut trifft. Also Leute, denen es sowieso schon schlecht geht, haben die Aufgabe, Leute, die wirklich aus purester Armut kommen, zu integrieren. Und das funktioniert natürlich nur schlecht und das schürt natürlich dann auch Neiddebatten und ist sehr, sehr schwierig. Klar ist aber auch, die Leute, die aus Südosteuropa kommen, die wünschen sich natürlich oder erhoffen sich in Deutschland ein besseres Leben. Und mein Eindruck ist, würde ich irgendwo gerade als Zugehöriger einer, ja wie soll ich sagen, marginalisierten Gruppe, Anna hat ja gesagt, viele Sinti und Roma in Rumänien oder Bulgarien leben und da wirklich extrem schlechte Lebensbedingungen haben, ganz geringe Löhne, wenn ich überhaupt einen Job habe, schlechteste Unterbringung, dann würde ich mich auch in einen kleinen Bus setzen und ins Ruhrgebiet fahren.
Man muss aber sagen, wenn man sich bundesweit die Quoten, die Beschäftigungsquoten auch von Rumänen und Bulgaren anguckt, dann ist das auf ähnlichem Niveau wie in der deutschen Bevölkerung. Also bei Bulgaren ein bisschen niedriger, bei Rumänen sogar über dem Durchschnitt in der deutschen Bevölkerung, was die Erwerbstätigkeit anbelangt. Also das ist tatsächlich ein Problem. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, Menschen aus Rumänien und Bulgarien, das ist ein Problem. Aber was Andreas gesagt hat, das stimmt natürlich. Hier trifft sozusagen extreme Armut auf Armut. Also auch nicht für ganz Gelsenkirchen, aber höchste Pro-Kopf-Verschuldung. Ein Viertel der Personen im erwerbsfähigen Alter lebt von Bürgergeld. Und eine Kommune ist einfach in ihrer Integrationsfähigkeit, würde ich mal sagen, auch überfordert. Also die sind wirklich zum Teil so ein bisschen, also die fühlten sich als Kommune, als Stadt auch so ein bisschen alleingelassen mit dem Problem. Und das ändert sich jetzt, aber ich glaube, im Bewusstsein vieler Menschen kommt sozusagen das an, was es auch im Osten verbreitet ist. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Wir werden hier nicht mehr wahrgenommen. Wir fühlen uns abgehängt.
Wenn man mal ganz konkret nochmal auf diese ganze Situation mit diesen Schrottimmobilien und die Leute, die da einquartiert und letztendlich ja total ausgebeutet werden, geht. Bärbel Baas, also die Sozialdemokratin, hat von mafiösen Strukturen gesprochen. Erstens, ist es so? Und zweitens, was kann man denn dagegen tun? Weil das ist ja auf der Einwanderungsebene EU-Recht, also da kommt man jetzt so schnell nicht dran. Kann man da im Bereich der Sozialgesetzgebung irgendwas tun? Wäre das sinnvoll?
Ja, da wird auch was getan. Also es gibt so eine sogenannte Zukunftspartnerschaft von Bund, Land und Kommune. Also Gelsenkirchen sind zugesagt worden, ich glaube 100 Millionen Euro. Und mit diesem Geld kann die Stadt in den nächsten 10 Jahren diese Immobilien aufkaufen und dann entweder sanieren oder auch abreißen. Also man sieht auch Brachen, wo Aufbruch durch Abbruch und Schild davor steht. Also diese Immobilien irgendwie vom Markt zu nehmen. Das ist aber gar nicht so einfach. Du kannst ja nicht irgendwie sagen, oh, hier steht ein Haus, das krallt sich jetzt mal die Kommune und sagt, braucht man nicht mehr, sondern da müssen die Eigentümer ausfindig gemacht werden. Und die leben zum größten Teil gar nicht in Gelsenkirchen. Ja, also das sind zum Teil, also die leben zum Teil noch nicht mal in Deutschland. Also es ist so quasi, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also es wird gegen diesen Leerstand was getan. Und das Zweite, was getan wird, was ja eigentlich, man denkt, eine Selbstverständlichkeit ist. Wenn der Zoll kontrolliert und stellt fest, hier wird schwarz gearbeitet, dann gibt's jetzt automatisch eine Meldung auch ans Jobcenter. Also gesagt, okay, wir haben hier den und den erwischt, der arbeitet schwarz und so weiter. Guck doch mal, ob der bei euch angemeldet ist. Das passiert erst jetzt, war vorher nicht der Fall. Also es ist verbreitet, dass sozusagen, also Stichwort Sozialmissbrauch, dass Leute, und da können die Leute zum Teil noch nicht mal was dafür, dass die angemeldet sind beim Sozialamt, ne, beim Jobcenter, die kassieren sozusagen Bürgergeld, gleichzeitig arbeiten sie aber schwarz. Und diese mafiösen Strukturen, die greifen quasi das Bürgergeld von denen ab. Also die Leute werden in Schwarzarbeit beschäftigt oder und dann wird das Bürgergeld wird sozusagen einkassiert. Davon haben diese Menschen, die da vor Ort sind, zum Teil überhaupt nichts.
Ja, man muss zur Erklärung vielleicht noch sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, läuft das über Minijobs. Die haben formal Minijobs die oder gefakte Minijobverträge und können deshalb aufstockendes Bürgergeld beantragen. Und genau dieses Bürgergeld wird dann abgezogen, wenn ich das richtig
verstanden habe. Richtig, genau, richtig, das wird kassiert.
Richtig, du wolltest auch was sagen, Gareth.
Ja, die AfD geht halt genau da rein und setzt da an und hetzt dann die Armen gegen die Ärmsten auf, beziehungsweise Leute, die von Abstieg bedroht sind. Bei denen verfangen halt gewisse rassistische Argumentationsmuster, die natürlich auch in einer bundesdeutschen Debatte zu Migration abrufbar und allgegenwärtig sind im Moment. Und ich habe vor der Kommunalwahl mit dem Soziologen Klaus Dörre gesprochen und der hatte das beschrieben als eine Schlange. Die Leute kommen sich vor, als stünden sie eine Schlange vor dem Berg der Gerechtigkeit, so hat er das formuliert, und können auch mal so ein bisschen aufsteigen, aber irgendwie geht es nicht voran. Und dann gibt es dieses Gefühl, dass andere Gruppen kommen, die vermeintlich nichts zum, in Anführungszeichen, Volkseigentum beigetragen haben, sich vordrängeln und so. Das ist diese Haltung, die dann dazu führt, dass bestimmte Schichten, vor allen Dingen abstiegsbedrohte Schichten, rechtspopulistische Alternative in Anführungszeichen wählen. Wobei das Programm der AfD natürlich eigentlich ökonomisch überhaupt nicht dafür spricht, so eine Partei zu wählen, weil die ja knallwirtschaftsliberal ist. Aber das ist sehr interessant. Genau diese Sauberkeit, Ordnung, Sicherheit war der Slogan von dem Kandidaten, dem OB-Kandidaten in Gelsenkirchen, Norbert Emmerich. Allerdings hat er null zu sozialer Politik gesprochen, sondern der redet dann wirklich nur, oder auf solchen Veranstaltungen, wie sie die AfD da gemacht hat im Wahlkampf, geht es eigentlich immer nur in eine Richtung nach unten treten mit Rassismus und Hetze. Also im Prinzip gibt es wenig sozialpolitische Angebote der AfD und das reicht aber anscheinend, zumindest um gewisses Potenzial abzurufen.
Ich glaube, man sollte sich auch nochmal klar machen, was Bärbel Baas mit Sozialmissbrauch meint. Es gibt ja offensichtlich auch Strukturen, wo gezielt Menschen angeworben werden, ins Ruhrgebiet zu kommen. Mit dem Argument, da ist alles besser, da bekommst du Sozialhilfe und das ist ja organisiert. Diese Menschen, die dann kommen, die werden natürlich ausgebeutet, indem denen sozusagen eine Beratung angeboten wird. Beratung, wie bekomme ich Bürgergeld? Beratung, wie bekomme ich Kindergeld? Beratung, wie bekomme ich eine Wohnung? Wie bekomme ich das Geld für die Wohnung ersetzt? Das wird alles gemanagt. Die Leute müssen jeden Monat dafür bezahlen, für diese Beratungs- in Anführungsstrichen Leistung. Und werden dann eben in diesen Schrottimmobilien, das sind wirkliche Bruchbuden, untergebracht. Also die sind eigentlich nicht mehr bewohnbar. Also Müllproblematik, Schimmel, Ratten, wirklich übelste Zustände, Überbelegung. Und diese Hinterleute, die greifen halt sehr, sehr viel Geld ab. Sei es für die überteuerten Wohnungen, sei es von den Sozialleistungen, die gezahlt werden. Und die sorgen dann eben auch für diese gefakten Minijobs und nehmen auch dafür Geld. Das heißt eigentlich, die Leute, die da sind, die werden selbst ausgebeutet. Aber die Frage ist eben, wie komme ich an diese Strukturen ran, dass sozusagen das Geld nicht abgezogen wird von dem, was Bärbel Baas mafiös genannt hat.
Es ist jetzt wahnsinnig viel darüber gesprochen worden. Ist es das überwölbende Thema gewesen, zum Beispiel in Gelsenkirchen, aber auch in anderen Ruhrgebietsstädten? Oder ist das sozusagen eins von vielen oder die Spitze von so einer migrationskritischen Debatte?
Ich glaube, das ist das überwölbende Thema in den Stadtteilen, wo wirklich sehr, sehr viele Zuwanderer und Zuwanderinnen leben. Das muss man ja differenzieren. Also das Problem gibt es ja auch in Essen oder in Dortmund. Man muss immer sehen, da wo sozusagen die Probleme konkret vor Ort sind, wo wirklich tiefste Armut auf Armut trifft, da ist das dominierende Thema. Im Süden der Städte, also zum Beispiel in Essen südlich des Sozialäquators A40, an der Ruhr, wo es grün ist, wo es fast parkähnlich ist, da ist das kein Thema. Das muss man schon auf die einzelnen Stadtteile runterbrechen. Und natürlich auf die Städte, die große Flächen nördlich dieses Sozialäquators A40 haben. Da ist, in diesen Regionen ist es Thema. Aber im Süden des Ruhrgebiets ist das kein Thema, nein.
Ich habe das Gefühl gehabt, da sucht sich der Frust auch ein Ventil. Also das ist klar, das ist sozusagen Ausweis, dieses alles geht den Bach runter. Jetzt kommen auch noch die Roma und Sinti und vermüllen unsere Städte. Aber generell herrscht so ein Gefühl des wirtschaftlichen Abstiegs und der wirtschaftlichen Unsicherheit. Und du hast es ja selbst schon gesagt und auch Gareth hat es gesagt, also die Transformation spielt natürlich eine Riesenrolle. Dort, wo sie bewältigt wird, sind die Wahlergebnisse der AfD deutlich schlechter als dort, wo sie eben nicht bewältigt werden. Und Gelsenkirchen taucht auch da wieder ein gutes Beispiel, war eine prosperierende Stadt. Also du hast es ja gesagt, Zechen, Kokereien, auch die Textilindustrie spielte eine große Rolle. Und mit der Schließung der Zechen und dem Niedergang der Montanindustrie und dem Rückzug der Textilindustrie fehlte eigentlich die wirtschaftliche Basis. Und es gibt kein vergleichbares, also es gibt keine Industrie, die das wirklich aufgefangen hat. Und du hast es im Gespräch mit Dörre, Gareth, ja auch nochmal herausgestellt, dass es in Dortmund dann eben so einen Industriepark gibt. Und der prosperiert auch und dort sind Arbeitsplätze, da ist auch eine Hoffnung da, also beziehungsweise da ist auch eine Basis da, okay, hier ist irgendeine Industrie oder hier sind Ansiedlungen, die Wohlstand schaffen. Und wenn diese Wohlstandsverluste nicht ausgeglichen werden können und wenn Leute das Gefühl haben, irgendwie geht hier alles den Bach runter oder ich weiß nicht, wo ich in 15 Jahren stehe, ich weiß nicht, ob ich es jetzt leisten kann, mir irgendwie einen Kredit aufzunehmen, um ein Haus zu bauen oder irgendwie eine Wohnung zu kaufen oder überhaupt mir Wohlstand zu erarbeiten, den ich später auch meinen Kindern vererben kann. Wenn das nicht da ist und so ein Boden der Unsicherheit da ist, das ist ein super guter Nährboden für die AfD, die sich eben so eine, die ja von den Ängsten lebt, ja, die sozusagen Unsicherheit schürt, um genau aus dieser Unsicherheit, von dieser Unsicherheit zu profitieren und zu behaupten, alles geht den Bach runter.
Und man muss sich ja klar machen, wen das betrifft. Das sind ja meistens Jobs, die verschwunden sind für Nicht-Akademiker. Das waren ja Jobs auf den Zechen zum Beispiel, in den Bergwerken, in den Stahlwerken, die sehr, sehr gut bezahlt waren. Und wo man mit dem, was man hier hatte, Arbeit, also harte Arbeit nennt, viel Geld verdienen konnte oder gut Geld verdienen konnte und auch stolz sein konnte auf seine Arbeit. Und es hat ja auch den Versuch gegeben, Nachnutzung auf diesen alten Zechengeländen zu geben. Nur die sind ja auch schon wieder weg. Also Stichwort Opel zum Beispiel in Bochum stand auf einer Zechenbrache. Oder Nokia, das waren ja Jobs für Leute, die eben nicht Akademiker sind. Und die verschwinden und das macht natürlich Angst.
Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die SPD gucken, es gibt ja diese Kritik auch aus der eigenen Partei, auch in NRW, die sagen, die SPD habe lange an den Leuten vorbeigeredet und vorbeiregiert. Achim Post, der jetzt da Co-Landeschef ist, hat gesagt, wir haben verstanden nach dieser Kommunalwahl. Nur was hat der Mann jetzt verstanden, Anna?
Ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also ich glaube, die SPD ist so ein bisschen den Vorwürfen, denen sie von außen ausgesetzt war, sie macht ja nur noch Politik für Sozialhilfeempfänger. Sie hat sich so ein bisschen da in diese Debatte ergeben, beziehungsweise glaubt selbst dran. Also der Vorwurf ist ja, die SPD ist nicht mehr die Partei der Arbeit. Ich meine, das Erste, was sie in der Ampelregierung gemacht haben, ist den Mindestlohn zu erhöhen und zwar ordentlich raufzusetzen auf 12 Euro. Das war ein Versprechen, was sie sofort eingelöst haben.
AfD stimmt immer dagegen.
Ja, die AfD war dagegen. Aber das Problem ist, das reicht eben nicht mehr. Ne? Also sie haben es gemacht, viele haben davon profitiert, also Millionen Menschen haben davon profitiert und kein Mensch sagt heute, wir leben auskömmlicher Dank der SPD. Also die Frage ist, glaube ich, was versteht man heute unter Partei der Arbeit? Wie gibst du Menschen das Gefühl, dass sie mit harter Arbeit ein gutes, auskömmliches Leben haben? Also nicht nur das Gefühl, sondern wie schaffst du real die Voraussetzungen dafür, dass du mit harter, auskömmlicher Arbeit ein gutes Leben führen kannst? Ja, dass du eben nicht angewiesen bist auf Wohngeld oder auf irgendwelche Sozialtransfers, sondern dass du sagen kannst, ich habe einen Job, der wird ordentlich bezahlt und davon kann ich mir auch einen bescheidenen Wohlstand schaffen. Und dieses Modell, ich glaube, das steht generell unter Druck. Also das deutsche Wirtschaftsmodell steht generell unter Druck. Dass man sagt, wir machen hier gute Produkte, die sind vielleicht ein bisschen teurer, aber die verkaufen wir auf freien Märkten. Und das steht mannigfaltig unter Druck. Das funktioniert so nicht mehr. Und insofern ist die SPD mit ihren Antworten, wir müssen mal den Mindestlohn erhöhen, eigentlich hinter der Zeit. Also sie kann sozusagen damit ja nicht die äußeren Faktoren ändern. Und diese Antworten da ist nicht, da schwimmt halt nicht nur die SPD, da schwimmen auch alle anderen Parteien in der Mitte, aber die SPD eben ganz besonders.
Wie siehst du das, Andreas, mit der SPD, besonders in NRW?
Ich glaube persönlich, dass die SPD immer noch leidet unter dem, was mal Hartz hieß. Man darf ja nicht vergessen, dass diese Hartz-Reform eine große, große Verunsicherung und auch einen unmittelbaren Abstieg von vielen Leuten bedeutet hat. Also klar, wer damals direkt arbeitslos war, war natürlich sofort betroffen, aber auch alle, die irgendwann mal nach in diesen, wie lange ist das jetzt her, 20 Jahren der Reform arbeitslos geworden sind, die haben ja die Härte des Sozialstaats dann mitbekommen. Soll heißen, wenn ich vor 20 Jahren vor Hartz irgendeinen Job hatte, einen guten Job, einen harten Malocha-Job, aber gut bezahlt, sei es auf einer Aluminiumhütte, sei es auf einer Zeche, sei es in einem Stahlwerk, da bin ich ja nie unter 60% des ehemaligen Niveaus gefallen. Das heißt, ich hatte trotzdem noch eine gewisse soziale Sicherung. Jetzt finde ich mich nach einem Jahr wieder wie, das ist ja das Argument, was hier immer gebracht hat, wie jemand, der nie gearbeitet hat. Also dieser unmittelbar drohende soziale Absturz, der hat hier sehr, sehr viele und der droht hier natürlich mehr und gerade in der klassischen SPD-Klientel mehr als in anderen Regionen, die in Deutschland prosperieren. Also Vergleich Süddeutschland oder so. Das heißt, du hast hier sehr, sehr viele Leute, die in den letzten 20 Jahren in eine Situation gerutscht sind, wo sie relativ schnell sozial abgestiegen sind. Und das wird natürlich der SPD immer noch vorgeworfen. Und diese Gefahr besteht ja. Also in Gelsenkirchen zum Beispiel läuft immer noch eine Raffinerie, die ist von Schließung bedroht. Das sind wieder gute Arbeitsplätze, viele gute Arbeitsplätze, Hunderte, wo die Leute wirklich Angst haben. Und die haben wirklich Angst vor diesem schnellen, sozialen Durchreichen nach unten. Und ich glaube, das wird der Partei immer noch angekreidet, ja.
Ja, aber ich muss dir widersprechen, Andreas. Also genau auf dieser Analyse basierend hat ja die SPD gesagt, wir müssen Hartz IV überwinden. Es soll eben nicht mehr so sein, dass die Leute sozusagen, wenn sie arbeitslos wären, zack, innerhalb eines halben Jahres ihr Vermögen aufbrauchen müssen, die Wohnung wechseln und jeden Scheißjob, Entschuldigung, annehmen müssen. Also wurde das schrittweise rückgängig gemacht und dann darauf basierend ja auch das Bürgergeld geschaffen, dass man sagt, okay, wir wollen den Leuten mit Respekt begegnen. Es geht darum, nicht Vermittlung um Arbeit um jeden Preis, sondern Qualifizierung etc. pp. Genau dieses Modell wird aber jetzt angegriffen und auch von SPD-Wählern, weil die sagen, ich arbeite hier, aber jemand, der nicht arbeitet, der kriegt ja alles bezahlt, die Wohnung, die Heizung und wenn er mal nicht zum Amt kommt, dann wird er noch nicht mal bestraft und so. Also reagiert die SPD jetzt wieder mit der Gegenbewegung und sagt, also die hier arbeitslos sind und Leistungen erhalten, die müssen aber auch wirklich zeigen, dass sie willens sind, Arbeit anzunehmen. Und deshalb denke ich, das Problem liegt doch noch ein bisschen tiefer. Also einerseits hast du recht mit Hartz IV, Ausweitung des Leiharbeitssektors, beziehungsweise man kann nicht nur sagen Leiharbeit, sondern des prekären Arbeitssektors. Also unsichere Arbeitsverhältnisse, schlecht bezahlt, sind massiv ausgeweitet worden. Das hat wiederum zu Beschäftigungswachstum geführt. Auf der anderen Seite sage ich aber auch nochmal, diese gut bezahlten Arbeitskräfte, das hast du ja auch gesagt, die stehen unter Druck. Und das ist sozusagen, und da hat die SPD, wie soll sie auch, keine überzeugenden Antworten, wie man sagt, wir stellen diejenigen in den Mittelpunkt, die hart arbeiten und die können aber auch aus mit ihrer Hände Arbeit, wie man das so schön sagt, oder auch heute mit ihrer Köpfearbeit oder was auch immer, können sie gewiss sein, dass sie sich sozusagen ein gutes Leben sichern können. Und dieses Modell steht insgesamt unter Druck und deshalb ist sozusagen auch, das ist sozusagen, darauf hat die SPD eben keine überzeugenden Antworten.
Es stimmt halt, dass ein großer Teil der Wählerschaft, die jetzt zur AfD geswitcht ist, dass die wirtschaftspolitisch auch so ticken, ne? Also das sind ja nicht diejenigen, die schon Hartz IV beziehen, beziehungsweise das, was man jetzt Bürgergeld nennt, sondern diejenigen, die Angst haben vom Abstieg und sagen, Arbeit muss sich lohnen, so ungefähr. Und die im Grunde auch eher wirtschaftsliberal eingestellt sind, obwohl sie selber Arbeiter sind und das nicht durch ihre ökonomische Logik zu erklären ist, dass sie nicht die SPD wählen, sozusagen in dem Punkt. Aber ich wollte noch einen anderen Punkt sagen und das ist Mietenpolitik. Ich glaube, da hat die SPD auch lange einfach nicht so geliefert, wie sie es hätte machen müssen.
Tut sie immer noch nicht, kann man so sagen.
Genau, und tut sie immer noch nicht. Und das ist so ein Thema, was einfach unglaublich viele Leute umtreibt. Und die Mieten sind gerade in Großstädten, es trifft jetzt vielleicht auf den Norden des Ruhrgebiets nicht unbedingt so zu, aber es ist eine soziale Frage, in der viel Sprengstoff steckt. Und da hat die SPD im Grunde eine Mietpreisbremse geschaffen, die nicht wirklich funktioniert und die Fragen sozusagen nicht gelöst. Obwohl es wahrscheinlich natürlich auch in so einer Koalition mit der CDU nicht unbedingt gut geht, ne?
Also auch im Norden des Ruhrgebiets sind die Mieten natürlich gestiegen und auch, ich will jetzt nicht sagen explodiert, aber doch sehr stark gestiegen. Natürlich auf niedrigem Niveau, aber die Leute haben natürlich auch wenig Geld. Also in Relation ist es da auch sehr teuer geworden zu wohnen. Die Frage aber zur SPD insgesamt, das Interessante ist doch, dass sie es irgendwie nicht schafft, eine soziale Politik mit einem Gerechtigkeitsgefühl zu verbinden. Also was ihr ja jetzt beschrieben habt, ist sozusagen, dass auch SPD-Wähler das Gefühl haben, ich werde ungerecht behandelt. Also entweder ich arbeite und andere arbeiten eben nicht und kassieren Sozialleistungen oder eben ich habe viel geliefert, habe viel gearbeitet und jetzt bekomme ich wenig Sozialleistungen. Also all das, was die AfD da ja anspricht und adressiert, ist ja sozusagen das Gefühl, benachteiligt zu werden, ungerecht behandelt zu werden, nicht gesehen zu werden. Und das ist sozusagen das, meine ich, was die SPD eben nicht schafft. Die Verbindung zwischen einem humanen Sozialstaat, der Leute auffängt, und dem Gefühl, es geht trotzdem gerecht zu.
Ja, das ist ich glaube, die Gerechtigkeitsdebatte ist eine ganz zentrale und ist ja auch ein Versprechen der Sozialdemokratie. Wir sorgen für Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Stichwort starke Schultern müssen mehr tragen, aber das ist ja auch nicht eingelöst. Ne? Also wir haben eine wahnsinnig ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland. Die obersten 10% besitzen 60% der Vermögen, ist ja klar. Und die ist gewachsen, auch während der Corona-Zeit. Die wächst auch dadurch, dass Erbschaften, große Erbschaften, weitgehend steuerfrei vererbt werden können. Und SPD sagt zwar immer, ja, da muss es vielleicht, die Vermögenssteuer sollte wiederbelebt werden, Erbschaftssteuern sollten reformiert werden. Und dann findet sie sich aber immer wieder, gewählt oder ungewählt, in der Koalition wieder, wo sie sagt, jetzt ist das leider nicht möglich. Ich glaube, hier muss viel konsequenter auch verfolgt werden, dass man sagt, diese Gerechtigkeitserzählung, die muss in diesem Punkt auch stimmen, damit die Leute das Gefühl haben, nicht nur sie müssen irgendwie Zumutungen, Härten ertragen, sondern also nicht nur die arbeiten, sondern auch diejenigen, die ihr Geld für sich arbeiten lassen, die sich gerade in der Hängematte am oberen Ende der Pyramide bequem gemacht hat, die müssen auch was beitragen. Und wenn das zusammen erzählt werden kann, also zu sagen, wir muten denen was zu, die keine Arbeit haben. Wir muten aber auch denen was zu, die ganz, ganz viel Geld haben. Ich glaube, dann könnte das eine schlüssige Erzählung bilden. Aber zurzeit ist die SPD nicht willens oder nicht in der Lage, diese Erzählung zu liefern.
Besonders absurd bleibt ja aber bei all dem, dass die AfD halt null Erlösung hat oder irgendwelche Erklärungsansätze. Die ist da sozusagen wirklich dann nur so ein Ventil, um diese Unzufriedenheit aufzufangen und abzubilden. Das zeigt sich auch immer wieder in Äußerungen, dass AfD-Politiker sich im Grunde darüber freuen, wie schlecht es Deutschland geht. Es gibt ja immer mal wieder so Aussagen wie, ja, wäre doch besser, wenn die Krise ein bisschen tiefer noch wäre oder ein bisschen doller würde. Die scheren sich halt nicht um die Leute und wie es ihnen geht, sondern profitieren im Grunde einfach davon, dass es jetzt nach Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie auch noch die Zollpolitik von Donald Trump gibt. Und ich glaube, das kann man auch, also man müsste, glaube ich, eigentlich übers Klassenbewusstsein wiederkommen. Also, dass es eine Arbeiterklasse gibt, dass die im Grunde auch sich gewerkschaftlich organisiert, einen wichtigen Teil dieser Gesellschaft ausmacht und organisieren könnte. Das ist, glaube ich, so ein Bewusstsein, was überhaupt nicht mehr so präsent ist bei vielen Menschen, dass sie im Grunde im selben Boot sitzen und zwar, dass sie genauso ausgebeutet werden wie Roma und Sinti in Schrottimmobilien, dass man mal eine andere Stoßrichtung hätte. Ne? Also im Grunde, ich glaube, das wäre, dieses Bewusstsein wieder zu schärfen, das wäre ein wichtiger Punkt.
Genauso ausgebeutet werden sie natürlich nicht. Also da würde ich schon widersprechen. Aber
ja,
irgendwie,
genau, ja, klar, aber ähnlich.
Ich würde gerne mal vielleicht den Blick andersrum machen. Und zwar gibt es ja auch diese Erfolge, also einzelne Erfolge der SPD auch im Ruhrgebiet. Ein Beispiel ist Hamm, ja, ganz am östlichen Rand des Ruhrgebiets. Da gibt's Marc Härter, den amtierenden Oberbürgermeister, der mit über 63% wiedergewählt worden ist. Also nicht, muss nicht in die Stichwahl direkt. Und im Stadtrat hat die SPD 9% zugelegt auf 46%. Was ist denn da los, Andreas?
Ja, vielleicht noch einen Satz zur Ehrenrettung der SPD in der Mietenfrage. Also ich wollte einfach nur noch mal, damit das erwähnt worden ist, die Landesentwicklungsgesellschaft zum Beispiel, die sehr, sehr viel, also LEG, die sehr, sehr viele Wohnungen vermietet hat. Die ist aufgelöst worden von Jürgen Rüttgers, dem Christdemokraten Jürgen Rüttgers, zusammen mit der FDP. Also was wir ja erlebt haben, ist ja sozusagen eine durchaus neoliberale Politik von CDU und FDP hier in Nordrhein-Westfalen. Und diese Wohnungen, die sind jetzt halt am freien Markt, da sind Investoren drin und deswegen sind die Mietpreise so explodiert. Ja, zum Thema Hamm, das ist natürlich ein Sonderfall. Marc Härter hat es einfach da geschafft, eine unendliche Aufbruchsstimmung zu erzeugen und ein Gefühl zu schaffen, die SPD ist identisch mit Hamm und der Bevölkerung. Der hat plakatiert, dein Hamm, deine SPD. Und man hat einfach das Gefühl, da sind diese Probleme, die es im Ruhrgebiet gibt, einfach nicht ganz so stark. Also das Hamm gehört natürlich auch zum Ruhrgebiet, es gab mal 4 Zechen, aber die Transformation, der wirtschaftliche Umbau ist vielleicht langsamer gelaufen, sozialverträglicher gelaufen und man hat einfach den Eindruck, die Probleme sind nicht ganz so stark. Also es gibt auch weniger Zuwanderung aus Osteuropa, wenn man das als Problem verstehen will. Ich bin ja immer noch der Meinung, wenn ich in Südosteuropa leben würde, ich würde es genauso machen, würde auch hier versuchen hinzukommen und mir hier ein besseres Leben für mich und meine Kinder aufzubauen. Aber insgesamt hat es Mark Hertha einfach geschafft, da eine gute Stimmung in Hamm zu erzeugen und hat auch weit vor der Bundesregierung ein Investitionsprogramm aufgelegt. Die haben eine städtische Tochterfirma, die einfach Geld besorgt hat, Hamm Invest heißt die, und die haben 100 Millionen in die Hand genommen und machen da einfach unendlich viel. Also Stichwort Sanierung von Schulen, Neubau von Turnhallen, Sanierung von Straßen, Kindergarten, überhaupt die Kinderbetreuung. Mark Hertha versucht, Hamm zur familienfreundlichsten, also Superlativ, familienfreundlichsten Stadt Deutschlands zu machen. Hat die Kita-Gebühren halbiert. Man hat einfach in der Stadt das Gefühl, es passiert was und es wird sich gekümmert. Und das hat, glaube ich, zu diesem fulminanten Erfolg geführt.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Verschuldungslage in Hamm ist. Also ich meine, wenn du sagst, der hat, wie viel Millionen waren es?
100 Millionen, ja.
Besorgt. Das sind natürlich Schulden, ne? Nehme ich an. Also das
sind Schulden, ja, ja. Man kann ihm natürlich vorwerfen, da macht Brot und Spiele, wenn man so will, ne? Aber was macht die Bundesregierung gerade? Das Investitionsprogramm, wir haben ja diesen Investitionsstau. Woher kommt der Frust der Leute? Der Frust der Leute kommt doch daher, dass sie sagen, ich zahle hier Steuern und meine Kinder gehen auf Schulen, die sind unzumutbar, da regnet's rein, da sind die Toiletten nicht benutzbar. Ich fahre über Straßen, die sind auch kaum noch benutzbar, ja, das sind Holperstrecken. Die Schwimmbäder sind geschlossen. Warum ist das so? Warum zahle ich und bekomme so wenig Gegenleistung? Und dieses Gefühl, ich bringe mich ein und bekomme aber auch von der Kommune was zurück, das hat in Hamm offensichtlich funktioniert.
Aber wäre das auch eine Blaupause für andere Kommunen? Ich meine, Teile des Ruhrgebiets sind doch so dermaßen verschuldet, dass man da jetzt keine 100 Millionen mehr drauflegen kann, oder?
Das ist natürlich ein Problem. Das ist ja das, was die Sozialdemokratie im Bund ja auch immer sagt. Wir brauchen eine Altschuldenlösung für diese Städte. Also natürlich müssen die entschuldet werden. Das ist aber natürlich nicht nur im Ruhrgebiet so. Also in Köln, die sind ja auch verschuldet. Also oder auch Städte außerhalb NRWs sind ja verschuldet. Also das Problem ist ja, da würden ja jetzt die Kommunalpolitiker kommen, Konnexitätsprinzip. Also wir haben ja jetzt sozusagen über Migration geredet. Wir lösen jetzt im nördlichen Ruhrgebiet quasi gerade die Sozialprobleme oder einen Teil der Sozialprobleme Südosteuropas. Und dass damit die Kommunen überfordert sind, ist ja klar.
Konnexitätsproblem muss man vielleicht einmal kurz erklären. Das bedeutet quasi, dass wenn zum Beispiel der Bund den Kommunen irgendwas überhilft, dass das Geld dafür für die Lösung auch vom Bund kommen muss. Nur das einmal zur Erklärung.
Genau. Also natürlich ist eine Stadt wie Gelsenkirchen überfordert mit einer Zuwanderung, für die sie relativ viel bezahlen muss, in einer stark verschuldeten Lage. Und der Bund und das Land müssen einfach dafür sorgen, dass die Städte auskömmlich finanziert sind. Und das sozusagen, also Kommunalpolitik ist ja immer das, was bei den Bürgern ankommt. Ich sehe doch, wie sieht's aus in den Schulen, wie sieht's aus in den Kindergärten, wie sieht's aus mit Spielplätzen, wie sehen die Straßen aus, wie sehen die Schwimmbäder aus, wie sieht das kulturelle Angebot aus? Was kommt bei mir an? Was Mark Hertha immer sagt? Und Mark Hertha ist ja eine besondere Person, der galt ja mal als Kronprinz der nordrhein-westfälischen SPD, war parlamentarischer Geschäftsführer im Landtag und sollte da auch Fraktionschef werden, hat dann aber gegen Thomas Gutschaty verloren, hat sich dann sozusagen in seine Heimatstadt Hamm zurückgezogen als Oberbürgermeister. Niemand hat nebenbei vor 5 Jahren geglaubt, dass Mark Hertha gewinnt. Und alle waren völlig baff, dass er diese Stadt dann so erobert hat und den langjährigen CDU-Oberbürgermeister Hans-Dieter Petermann geschlagen hat. Und Mark Hertha sagt dazu immer, wir müssen an die Probleme der Menschen ran. Wir müssen daran, was die Menschen bewegt. Wir müssen, er nennt das immer, an das, was am Abendbrottisch diskutiert wird. Also was den Leuten wirklich auf den Nägeln brennt. Und das ist eben bei ganz vielen Leuten nicht immer nur die große Bundespolitik oder gar die Landespolitik, sondern es sind einfach ganz konkrete Probleme. Wie sieht die Straße aus, über die ich jeden Tag fahre und wo ich das Gefühl habe, da fliegt mir mein Auto auseinander?
Ich glaube, da würde keine Kommunalpolitikerin, auch keine Bundespolitikerin widersprechen. Also ich habe keinen Satz in den letzten Monaten und Jahren so oft gehört, wir müssen an die Probleme der Menschen ran. Klar, muss man machen. Aber die eine Frage ist, wo kommt das Geld her? Also die Frage der kommunalen Altschulden, muss man mal zur Ehrenrettung der Ampel sagen, die hatten da schon einen Vorschlag vorgelegt und der ist tatsächlich jetzt auch noch beschlossen worden. Also es gibt eine Entschuldungsoffensive und jetzt mit dem Investitionsprogramm, also dem Sondervermögen Infrastruktur, da bekommen die Länder und dann über die Länder dann auch die Kommunen über 12 Jahre dann immerhin 100 Milliarden Euro. Das ist eine Hausnummer. Okay, wenn man es über 12 Jahre rechnet, dann ist es vielleicht, und wenn man es dann guckt, wie groß ist der Investitionsbedarf, dann sagt man, reicht alles nicht aus. Aber ich meine, da wird jetzt schon mal Geld in die Hand genommen. Aber es ist natürlich die Frage, also der Staat muss vor Ort funktionieren. Das stimmt. Und in Deutschland, das muss man auch sagen, wurde in den letzten, nicht nur in den letzten 3 Jahren oder in den letzten 10 Jahren, sondern man kann sagen, in den letzten 20 Jahren zu wenig investiert. Also man hat quasi von der Substanz gelebt. Das haben Ökonomen auch immer wieder kritisiert, dass man sagt, man braucht mehr Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Aber ja, also das war dann sozusagen eine Bundesregierung, auch eine große Koalition, die gesagt hat, wir leisten uns eine Schuldenbremse, wir wollen nicht über unsere Verhältnisse leben und hat halt gesagt, also Neuverschuldung praktisch auf Null senken und gucken, dass wir alles, was wir an laufenden Ausgaben und auch an Investitionen haben, also laufende Ausgaben, d'accord, aber an Investitionen haben, aus dem Haushalt, aus unseren Einnahmen finanzieren. Und das hat nicht hingehauen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch notwendig, wenn man in großem Stil denkt, dass man nicht nur sagt, man nimmt jetzt Geld in die Hand für Investitionen über diese Sondervermögen, aber dass man auch grundsätzlich nochmal darüber nachdenkt, Thema hatten wir ja auch schon, wie kann man die Schuldenbremse so reformieren, dass es eben möglich ist, in den Bestand auch zu investieren, um auch den Leuten tatsächlich das Gefühl zu geben, ihre Probleme werden gesehen. Der öffentliche Nahverkehr funktioniert, die Schwimmbäder verfallen nicht, es wird auch mal wieder eine neue Schule gebaut und so weiter. Und es wird nicht nur sozusagen an allen Ecken und Enden irgendwie der Putz ausgebessert oder irgendwie in einer Etage ein neuer Fußboden verlegt. Und ich habe auch schon aus Bundesländern gehört, also von einer Ministerpräsidentin gesagt, sie sagt mit diesen Anteil der 100 Milliarden, die sozusagen ihr Land jetzt bekommt, die sorgt dafür oder sie sagt den Kommunen, ihr müsst bei euch auf jeden Fall die Schwimmbäder sanieren. Die Leute müssen vor Ort das Gefühl haben, damit passiert was und wir sehen, dass damit auch was passiert, was uns allen nützt. Und ich glaube, darum geht es jetzt auch. Es geht zum Teil natürlich darum, dass man irgendwie das Geld so investiert, dass Wachstum stimuliert wird, aber auch, dass die Leute das Gefühl haben, oh, der Staat funktioniert, hier vor meinen Augen passiert was. Und ich glaube, genau dieses... Das muss jetzt nicht nur die SPD, das muss die Regierung schaffen, da so irgendwie, ich sag mal so, Symbole, Leuchttürme zu schaffen.
Also insofern funktioniert das Modell härter dann ja, oder wäre schon ein Role Model für die SPD landesweit oder auch so als Best Practice Beispiel ja schon für viele Kommunen auch ein Modell, was man, um also diese Investitionen auf die Straße bringen und Schwimmbäder sind nicht an, jeder will gerne schwimmen gehen. Also insofern.
Jeder will gerne schwimmen, und aber es muss natürlich auch die Rahmenbedingungen aufstellen. Also weil immer gesagt wird, Personenwahl, ne? Also Kommunen, da die Leute entscheiden vor Ort und da hat da mal jemand sozusagen, da hast du halt günstigere Rahmenbedingungen verbunden mit einer charismatischen Persönlichkeit und diese Mischung funktioniert dann. Aber man sollte es dann auch nicht zu sehr simplifizieren. Das heißt, es kommt einfach darauf an, dass da jemand vor Ort ist und die richtigen Entscheidungen trifft. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen.
Ich würde gerne nochmal einen kleinen Cut machen. Und zwar, es gibt ja bei Kommunalwahlen keine Erhebung der Wählerwanderung, ne? Also wir wissen nicht so richtig, wer da jetzt wen gewählt hat. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, der Soziologe Ansgar Hudde, der sich relativ viel mit Wählerverhalten beschäftigt hat, der vermutet, und ich finde auch, das legen die Zahlen ja auch nahe, dass es jetzt nicht so war, dass die WählerInnen von der SPD zur AfD gewandert sind. Sind ja auch gar nicht genug. Die SPD hat dafür auch gar nicht genug verloren, um quasi den Zuwachs bei der AfD zu erklären. Er meint, dass die zum großen Teil auch jetzt noch aus der Nichtwählerschaft kommen. Siehst du das auch so, Gareth?
Also ich glaube, da, also beides kann natürlich zutreffen, ne? Zum einen ist eine Kommunalwahl auch keine Bundestagswahl, ne? Zum anderen gab es ja tatsächlich auch weniger Stimmen für die AfD bei der Kommunalwahl als bei der Bundestagswahl. Also im Grunde hat die AfD ist ja auf ein schlechteres Ergebnis gekommen als noch vor ein paar Monaten. Insofern ist es natürlich total schwer zu sagen, woher jetzt welche Wählerschichten gekommen sind. Aber zumindest bei der oder es ist ja im Grunde seit 2017 ein Phänomen, das man beobachtet hat, dass die AfD sich schon insgesamt von einer Partei, Anti-EU-Partei, D-Mark-Nationalismus und so einer Etikett-Professorenpartei wegentwickelt hat, zu einer Partei, die gewählt wird von eher Menschen in der unteren oder in unteren Einkommensklassen, also so eher untere Mitte. Und insofern würde ich schon sagen, dass jetzt bei der Bundestagswahl auch die SPD massiv an die AfD verloren hat. Aber genau, inwiefern sich das jetzt dieser Trend im Einzelnen auf die Kommunalwahl übertragen lässt, ist natürlich schwer herauszufinden.
Hier nochmal eine Nachfrage zu dem, was du jetzt gesagt hast. Also die AfD hat jetzt im Durchschnitt, das ist ja natürlich sowieso immer schwierig bei Kommunalwahlen, wenn man da den Durchschnitt nimmt, aber 14,5% geholt. Bei der Bundestagswahl waren es in NRW 16,8. Aber liegt es nicht eigentlich nur daran, oder vor allem daran, dass die es nicht geschafft haben, überall Kandidaten aufzustellen? Also gar nicht als sozusagen, wenn sie das beim nächsten Mal schaffen, dann
Es kann schon sein. Also natürlich, das ist ein flächendeckendes Problem der AfD. Ne? Also die inszenieren sich gerne als Volkspartei, haben aber gar keine Basis für diese Größe im Grunde. Und in NRW mussten ja wirklich, oder es wurde ja über zehntausende Kandidaten mehr oder weniger abgestimmt. Und in einem Bruchteil aller Kreise oder in einem großen Teil konnte die AfD nicht mal Leute aufstellen, weil sie einfach niemanden hatte. Dieser Spruch, die könnten Besenstiel aufstellen und werden gewählt, trifft vor allen Dingen auf die AfD zu, weil sie tatsächlich auch händeringend Leute gesucht haben, die überhaupt sich aufstellen lassen wollten. Also die hatten da einfach ein massives Problem.
Wobei, den Spruch gibt es ja schon seitdem, ich meine, ich habe ja vor vielen Jahren auch mal über die AfD berichtet, da gab es diesen Spruch auch schon.
Ja, genau. Also es stimmt schon, dass ich würde trotzdem sagen, dass Teile der, oder die meinetwegen weggeblieben sind, letztes Mal von den Wahluhren, das ist schon möglich, dass die früher auch SPD gewählt haben. Das würde ich zum Beispiel nicht ausschließen wollen, oder das ist lässt sich ja schwer sagen. Es kann halt sein, dass die lange nicht, überhaupt nicht wählen gegangen sind, weil sie sich nicht mehr repräsentiert gefühlt haben und jetzt wieder wählen, weil sie denken, die AfD kanalisiert meine Wut. Aber das sind alles natürlich auch ein Stück weit Spekulationen. Dennoch gibt es so einen Effekt, so eine Art self-fulfilling prophecy, wenn die AfD mit Arbeiterthemen identifiziert wird und in mediale Diskurse. Dazu leistet Helzenbrunner auch einen Beitrag, was so eine Art Dilemma ist, wenn man drüber redet. Aber wenn sie durch Arbeiterthemen in dem Diskurs auftaucht, die AfD wird sie auch identifiziert mit Arbeiterthemen, auch wenn sie jetzt, wenn man sich ihr Programm anguckt, nicht wenig eigentlich im Angebot hat für diese Wählerschichten. Aber trotzdem würde ich sagen, dass es diesen Effekt auch gibt. Und genau, wie das weitergeht, entscheidet sich dann halt an vielen Stellen.
Ja, was ich beobachte, dass die AfD nach wie vor auf so einer Antiglobalisierungswelle schwimmt. Und das sieht man ja auch in anderen Ländern, ne? Also in Amerika, da hat Trump Erfolg damit, mit diesem, wir besinnen uns jetzt auf uns, make America great again. In Großbritannien ist UKIP jetzt wieder im Aufwind mit Nigel Farage, die ja wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Briten für den Brexit gestimmt haben. Ja, also wir konzentrieren uns auf uns. Und so eine ähnliche Stimmung erzeugt die AfD ja auch bei uns, ne? Zu sagen, wir müssen raus aus der EU, wir müssen uns auf uns konzentrieren. Ich meine, Alice Weidel hat heute auch nochmal im Bundestag, also heute war Generaldebatte im Bundestag, auch nochmal betont, sie hätten ja einen Vorschlag, wie sie quasi den Haushalt gegenfinanzieren, alle EU-Gelder streichen und so weiter. Also dieses, wir müssen uns jetzt radikal auf uns konzentrieren und dieses Gefühl Nationalismus, Deutschland first und so weiter, auch das kommt, glaube ich, bei den Leuten gut an.
Gareth, sag doch noch einmal, wie eigentlich die NRW-AfD so aufgestellt ist. Also wenn man diesen Landeschef da, Martin Vinzenz, wenn man den hört, der kommt ja eher so ein bisschen freundlich, nicht ganz so radikal rüber.
So will der auch wirken. Das sind so ein bisschen die Reste des versprengten Meutenlagers, kann man vielleicht sogar sagen. Also das ist natürlich auch viel Inszenierung dabei, weil wer in der AfD 2025 noch Landeschef ist, der weiß auch, wie radikal diese Partei mittlerweile geworden ist. Aber im Grunde ist es eigentlich ein Bild der Zerstörung, was sich einbietet, wenn man sich näher mit der AfD NRW beschäftigt. Das ist zwar natürlich flächenmäßig
Selbstzerstörung, oder?
Ja, genau. Also es gibt einen permanenten Kampf mit zum Beispiel dem Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich, der ja nun wirklich ein sehr radikaler Vertreter ist. Er steht in Kontakt mit Höcke.
Freundliche Gesicht des Nationalsozialismus.
Genau, der hat sich mal in Chats als das freundliche Gesicht des NS bezeichnet und noch viele ekelhafte Dinge mehr. Jedenfalls gibt's, der hat trotzdem sehr viel Unterstützung. Zum Beispiel gibt's Kreisverbände, die offen opponieren gegen den Landesvorstand und so Leute wie Götz Kubitschek zum Referieren einladen, gerade Anfang der Woche in Düsseldorf etwa. Und die bekämpfen sich halt bis aufs Blut. Also es gibt da Intrigen, es gibt da Telegram-Kanäle, wo sich gegenseitig beschimpft wird. Es gibt Anzeigen, es gibt Parteiausschlussverfahren. Martin Vinzenz hat sogar den Spitznamen intern Puff Daddy für PAV, Parteiausschlussverfahren Daddy. Also es ist wirklich, das nimmt absurde Wolken teilweise. Und angesichts dessen ist es halt umso besorgniserregender, dass sie halt trotzdem noch gut abgeschnitten haben, weil die haben eigentlich nicht performt. In manchen Orten haben die kaum plakatiert. Und in manchen Orten oder in Gelsenkirchen haben sie da ein bisschen mehr Show und abgezogen. Aber genau, also im Grunde die Performance dieser Partei in dem Landesparlament ist katastrophal. Und aus der Bundesspitze wird das eigentlich so mit so ein bisschen Distanz beobachtet. Und man ist, glaube ich, ganz froh, dass NRW da nichts auf die Kette kriegt, weil das natürlich ein Machtfaktor wäre, wenn der Landesverband stehen würde.
Dieser Spagat, den du da beschrieben hast, Gareth, der zeigt sich ja auch fast an Orten. Also Vinzenz muss ja freundlich sein, weil in großen Teilen Nordrhein-Westfalens, in den ländlichen Teilen, die man ja nicht ignorieren darf, Nordrhein-Westfalen ist ja nicht nur die Rheinschiene, Köln, Düsseldorf und das Ruhrgebiet. Es gibt ja große ländliche Regionen, Münsterland, Teile des Rheinlands, Sauerland, Westfalen. Da hat man ja immer den Eindruck, es gehört sich immer noch nicht, die AfD zu wählen oder sich gar für die aufstellen zu lassen. Nicht umsonst kommt ja das freundliche Gesicht des NS, die Selbstbezeichnung, der kommt ja aus Dortmund, wo es sozusagen dann diese Zuwanderungssituation gibt, die dann bespielen können. Also da ist die Radikalisierung da, aber in großen Teilen des ländlichen Raums, da ist ja die AfD immer noch, ja, wie soll ich sagen, nicht gut gelitten. Und deswegen haben sie da ja auch die Probleme, Leute zu finden, die überhaupt kandidieren.
Wenn man jetzt auf die Stichwahlen guckt, also in Gelsenkirchen, Hagen und Duisburg, da haben jetzt ja die großen Parteien schon dazu aufgerufen, dass sie jeweils den anderen demokratischen Kandidaten unterstützen. Das ist natürlich einerseits echt gut, dass da irgendwie jetzt nicht irgendwie so eine Lücke aufscheint. Gleichzeitig ist es ja so, dass man dann quasi überhaupt keine demokratische Alternative hat. Man hat eine Stichwahl und hat aber keine Auswahl innerhalb des demokratischen Spektrums. Ist es nicht auch ein Problem?
Also grundsätzlich ist es natürlich wünschenswert, wenn es Stichwahlen zwischen CDU und Grünen, zwischen CDU und SPD gibt, aber die Situation ist halt momentan nicht so. Und ich glaube, es ist natürlich trotzdem richtig, dass demokratische Lager sich versammelt hinter Kandidaten, die nicht auf Marktplätzen sagen, dass sie das System stürzen wollen. Oder auch meinetwegen freundlicher auftreten in Teilen, aber solche Leute halt in der Partei dulden und tolerieren. Insofern ist es, glaube ich, sehr, sehr gut und richtig, das zu tun. Und im Übrigen ist es auch eine Sache, die man in NRW gut beobachten könnte, dass die Brandmauer in NRW schon durchaus noch besser funktioniert als in anderen Teilen des Landes, auch auf kommunaler Ebene, so ist zumindest mein Eindruck. Und ich glaube auch überall, wo die AfD Wahlkampfstände und Auftritte absolviert hat, gab es immer Gegenprotest. Das ist auch nicht zu unterschätzen und ich meine, für diese Leute muss man ja auch ein Angebot schaffen. Also ja, und im Übrigen ist es aber auch eine Sache, die im Osten zuletzt gut funktioniert hat. Auch da sagt ja die AfD andauernd, auch auf kommunaler Ebene gibt es jetzt eine blaue Welle. Und darauf wartet man im Grunde seit mehreren Jahren. Die haben einzelne Rathäuser und Landkreise gewonnen, aber das war bisher die Ausnahme. Immer wenn es darauf ankam in Stichwahlen, haben die so ein paar Prozent dann am Ende gefehlt, weil es doch irgendwie noch einen Zusammenschluss gab und eine Mehrheit dagegen gestimmt hat.
Also ich finde es in der Stichwahlsituation auch vertretbar, aber ich finde es grundsätzlich ein Problem. Du hast ja auch selbst wir haben es ja jetzt bei den Landtagswahlen auch gesehen, dass es im Prinzip immer nur darum ging, also dass selbst Wählerinnen, die sonst, weiß ich, die Grünen oder die SPD gewählt haben, gesagt haben, weiß ich nicht, Sachsen oder Brandenburg, wir müssen jetzt aber für die CDU stimmen, weil wir wollen ja, dass der Ministerpräsident weiter von der demokratischen Partei ist. Also dieses Stimmsplitting. Und dadurch entsteht natürlich auch der Eindruck, also den die AfD auch natürlich fleißig schürt. Da gibt es den Block der Parteien, sie nennen sie Altparteien, ne? Also nationalsozialistischer Sprachgebrauch. Und da sind wir. Und es wird dann sozusagen, und der Block der anderen Parteien, der erweckt dann zum Teil nur noch das Gefühl, wir sind ja eigentlich nur zusammen, um die AfD zu verhindern. Es geht gar nicht mehr um Inhalte, um den Kampf, um die beste Idee. Also die Demokratie lebt ja von der Auseinandersetzung, auch von Streit, ja, um die beste Idee. Aber es geht eigentlich nur noch darum, zu verhindern, dass die AfD da an die Macht kommt. Und das ist natürlich ein Eindruck, der ist schädlich. Ich habe jetzt auch kein Rezept, aber es ist sozusagen, das behindert sozusagen den Kern der Demokratie, nämlich den Streit um Ideen.
Es gibt tatsächlich keine Alternative, sehe ich auch so. Aber man hat, im nächsten Jahr kann es ja ganz besonders dicke kommen in Sachsen-Anhalt, wo vielleicht die Möglichkeit entstehen kann, dass sich eigentlich alle anderen zusammentun müssen, damit es eine Regierungsbildung möglich wird ohne die AfD. Also es ist wirklich problematisch und es besteht natürlich auch die Gefahr, dass sich das immer weiter verschärft, diese Situation. Aber Andreas, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen. Also wir reden hier in Nordrhein-Westfalen über 3 Großstädte von über 400 Kommunen, wo die AfD in der Stichwahl ist. Ich möchte einfach nochmal den Eindruck widersprechen, dass das jetzt eine flächende Situation ist. Und wir haben 2 Städte, da tritt die AfD halt gegen Sozialdemokratinnen an. Also Sozialdemokraten Sören Link und Frau Henze in Gelsenkirchen. Und in Hagen tritt sie halt gegen CDU-Kandidaten an. Das sind aber, wie gesagt, 3 Kommunen. Und wenn man auf Nordrhein-Westfalen nochmal schaut, also ich habe ja eingangs gesagt, ich schlafe gut, 14,5% im Bund liegen sie bei 25. Also diese These, die machen jetzt auch einen unendlichen Durchmarsch, gerade im größten und bevölkerungsreichsten Bundesland, die stimmt ja einfach nicht. Das ist einfach nicht so.
Ja, das stimmt. Aber die Frage, die ich mir stelle in der Langzeitbeobachtung der AfD, ist, ob sich hier jetzt nicht eine ähnliche Entwicklung vollzieht, wie sich die in den ostdeutschen Bundesländern eben vor zahlreichen Jahren vollzogen hat. Und dass es irgendwie nur so einen Zeitfaktor gibt, der quasi für die anderen Parteien spricht und dass man da vielleicht Konsequenzen rausziehen muss. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass dadurch, dass die jetzt in den Stadträten viel mehr Einfluss haben, stellen sich dann natürlich auch wieder andere Fragen. Also mit Zusammenarbeit oder nicht, irgendwie diese ganzen Debatten, die man irgendwie in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und so weiter seit ewigen Zeiten führt, irgendwie dürfen wir mit denen für eine Kita stimmen, dies und das, ja. Und es weicht natürlich den Prozess weiter auf. Also das ist, da ist schon, also ich würde das, ja, ich finde, ich war auch erleichtert, dass es nicht noch mehr ist, aber ich würde jetzt auch nicht Entwarnung geben.
Genau, ich glaube, Andreas wollte auch keine Entwarnung geben.
Nein, das wollte ich dir jetzt auch nicht unterstellen, sorry.
Und die werden auch in die Kommunalparlamente reingehen und da mit allen dreckigen Tricks arbeiten, wie man es kennt. Und ich glaube, wie man davon weggehen kann, auch, dass es diese Allparteienkonstellation gibt, ne? Also dass alle anderen gegen die AfD gehen, ist einfach, dass man eigentlich in den politischen Auseinandersetzungen vielleicht mal aufhören sollte, die AfD das Thema bestimmen zu lassen, dass man sich nicht immer nur auf deren Themen und auf deren Agenda einlässt. Und das ist etwas, was sowohl politisch als auch medial seit ungefähr 2 Jahren, würde ich sagen, oder länger, falsch läuft. Und es müssen halt die Differenzen, die tatsächlich innerhalb unseres politischen Spektrums diskutiert werden oder solche Sachen wie Wohnungspolitik, dann muss in der Debatte zwischen der CDU und der SPD klar werden, wer steht denn wofür, und dieses Thema ist aus den und den Gründen entscheidend. Und das, ja, wenn die Debatte immer nur um das Thema, mit dem die AfD nach Hause geht, kreist, wird es schwierig. Also das ist ja auch losgelöst von der generellen Problemlage.
Ich sehe schon zum Teil eine Entwicklung auch im Westen, die es im Osten vorher schon gab. Also, dass die AfD eben stark wird, besonders in den Regionen, hat man gesagt, wo die abgehängt sind, wo wirtschaftliche Transformation nicht geklappt hat, die auch von Abwanderung betroffen sind. Also, ähnliche Faktoren, die diesen Aufstieg begünstigen. Und das, was man ja auch lange weggedrückt hat, also es wurde ja zum Teil auch gesagt, also die Ossis, die sind halt so diktatursozialisiert, deshalb wählen die eben so autoritäre Parteien. So ist es ja nicht. Und ich finde, man muss halt versuchen, bestimmte Fehler, die im Osten gemacht wurden, zu vermeiden. Ich glaube, das geht auch um das Thema Selbstwirksamkeit. Also Menschen, die sich fremdbestimmt fühlen oder die das Gefühl haben, sie können sozusagen auf die Umstände, die sie vor Ort erleben, keinen Einfluss mehr nehmen, die sind anfällig für die autoritäre Versuchung. So nach dem Motto, da muss jemand kommen, der das irgendwie alles regelt. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass sich die Bürger auch im Alltag wieder als selbstwirksam erleben, dass es eben möglich ist zu sagen, wir können bestimmen, wer sozusagen den Windpark vor unserer Tür baut, und wir profitieren auch von den Einnahmen. Das ist nicht irgendeine Fondsgesellschaft, die dieses Land gepachtet hat und so weiter. Wir können bestimmen auch, wie hoch die Mieten bei uns sind. Ja, also es ist sozusagen nicht irgendwelchen Investmentgesellschaften überlassen, hier Wohnungsbestände in Größenordnung aufzukaufen und dann teuer zu vermieten. Und ich glaube, da kommt man irgendwann mal auch beim Thema Geld raus. Also dieses Geld, das sozusagen über öffentliche Daseinsvorsorge entscheidet, das muss auch wieder in die öffentliche Hand rücküberführt werden.
Ich würde gerne am Ende nochmal auf eine andere Region kurz gucken, weg vom Ruhrgebiet hin ins Münsterland, wo wir auch ein echt positives Beispiel haben, und zwar die Stadt Münster. Da gibt es eine Stichwahl, Grüne gegen CDU. Und was besonders bemerkenswert ist, ist, dass die AfD, da es ja immer noch nicht schafft, über die 5%-Hürde zu kommen. Also es gibt keine 5%-Hürde bei der Kommunalwahl, aber quasi nicht über die 5%. Die sind bei 4 und ich weiß jetzt nicht genau. Aber was funktioniert da eigentlich, Andreas? Was so anti-AfD wirkt offensichtlich? Ist es nur diese, also nur in Anführungsstrichen, denen geht's natürlich besser. Das ist schon klar, kann man mit dem Norden des Ruhrgebiets nicht vergleichen. Aber was ist da los?
Münster ist einfach eine sehr, sehr reiche Stadt. Eine sehr funktionierende, sehr reiche Stadt. Das ist eine Universitätsstadt, das ist Sitz einer Bezirksregierung. Das ist das, was ich eben betonen wollte gerade. Natürlich kann man keine Entwarnung geben für ganz Nordrhein-Westfalen, aber es gibt natürlich, also das Ruhrgebiet ist ja nur eine Teilregion. Das nördliche Ruhrgebiet ist wiederum nur eine Teilregion einer Teilregion Nordrhein-Westfalens. Münster funktioniert ganz, ganz anders, wenn man da ins Stadtbild läuft. Also ich sag mal, dass die Stadt wohlhabend ist, das springt einen direkt an. Riesenuniversität. Große grüne Szene, linke Szene, viele Fahrradfahrerinnen. Also man merkt einfach der Stadt an, dass sie prosperierend ist. Und das kann man sogar ablesen an Sozialdaten. Also die Lebenserwartung in Münster ist um Jahre höher als zum Beispiel in Gelsenkirchen. Ich glaube, 7 Jahre lebt man in Münster im Schnitt länger als in Gelsenkirchen. Und da sind einfach die sozialen Probleme viel weniger drängend. Und deswegen bekommt die AfD da mit ihren Themen überhaupt kein Bein an die Erde.
Okay, also Wohlstand und Wokeness gegen die AfD. Das sollte man zum Slogan machen. Ja.
Ich weiß nicht, ob das reicht als Slogan, aber gut, wir müssen jetzt hier für heute mal einen Punkt setzen. Das war der Bundestalk. Dank an euch drei irgendwie für das interessante Gespräch und allen sonst fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen an bundestalk@taz.de und gerne auch, wenn ihr ein bisschen Geld überhaupt, über finanzielle Unterstützung bei Taz zahle ich. Und wir freuen uns auch, wenn ihr den Bundestalk abonniert, teilt und weiterempfehlt. Ein Dank geht an Laura Wersek für die Redaktion und an Daniel Fromm für die Produktion. Und ansonsten bis nächste Woche. Tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.